Ein Großteil unserer Investoren sind aus Deutschland. Ich würde sagen, knapp 75% unserer Investoren sind aus Deutschland. Aber wir haben zunehmend mehr internationales Kapital. Davon haben wir einiges an Kapital aus Südeuropa, zum Beispiel von spanischen institutionellen Versicherungen, Pensionskassen. Wir haben mittlerweile auch lateinamerikanisches Kapital. Und wie man sich vorstellen kann, haben wir das Büro in Korea auch aus einem gewissen Grund aufgemacht. In Europa müssen schon sehr, sehr viele Leute aufwachen, ja, und merken, dass mit dieser 9-to-5-Politik, mit dem Recht, ja, so ungefähr auf Arbeit, mit dem Recht auf, ja, ein Einkommen, wir so nicht weitermachen können. Ja, ich glaube, wir müssen die nächste Generation dazu erziehen, dass harte Arbeit sehr wichtig ist. Es gibt viele, die würden wahrscheinlich sagen sofort, nein, wir sind überallokiert, ja, wir wollen unsere Allokation nach unten bringen. Und dann gibt es viele, die haben einfach viel Geld verloren, die könnten theoretisch, wenn sie wollten, aber sagen, ja, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wenn wir mit diesen ganzen Verlusten umgehen. Dann gibt es viele, die sagen, na, wir haben allerdings auch noch einige Objekte im Bestand, deren Probleme wir erstmal lösen müssen, bevor wir weiteres Exposure suchen. Und dann gibt es aber, wie gesagt, einige, die schreien Juhu und sagen, let's go, ja, lasst uns investieren, denn gerade schon sozusagen in der letzten Krise zwischen 2009, 2010, 2011 haben diese oder viele dieser Investoren sehr, sehr interessante Investitionen getätigt und damit aber auch gute Renditen dann über die Haltezeit umgesetzt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben derzeit 1 Milliarde Euro, für die wir einkaufen können. 80% davon sind für Büroimmobilien vorgesehen. Das können derzeit nicht alle Player und deshalb blickt Christian Göbel von Manova Partners mit dem Investorenauge auf verschiedene Projekte. Sein Blick reicht weit. Dieser Podcast ist eine Weltreise. 12 Milliarden Assets under Management in Europa, den USA, Lateinamerika, Australien hat das Unternehmen, basierend auf einem 25-jährigen Track-Rekord. 160 Mitarbeiter sitzen in 18 Büros in 23 Ländern. Falls es jemand noch kennt, Manova Partners hat seinen Ursprung in der GLL Real Estate Partners. Bei Christian Göbel ist alles etwas anders. Während andere Player wachsen, wird Manova zur Boutique. Während zwischen 2008 und 2013 nicht viel ging, konnte er investieren. Er lässt sich mit lokalen Teams tief in die jeweiligen Kulturen ein, überlegt, was bald angesagt sein könnte. Während andere noch schauen, geht er auf Einkaufstour, beispielsweise in Warschau. Office-Projekte haben für ihn auch in der USA-Konjunktur zu Preisen, die wir so vorher noch nie gesehen haben. Apropos, wir sprechen natürlich auch über die Trump-Politik und warum die für Europa gut ist. Kurz stoppen wir in Lateinamerika, genauer gesagt in Mexiko, wo Manova eine große Logistikexpertise aufgebaut hat. Das Intro könnte ich noch mit mehr Themen anreichern, empfehle hier aber einfach anhören. Und verspreche, das haben wir schon ausgemacht, dass es einen zweiten Podcast geben wird. Investoren trifft man auch bei der Real Estate Mitteldeutschland in Leipzig und beim Berliner Immobilienkongress. Infos dazu auf immocom.com in den Shownotes oder direkt bei mir. Und jetzt viel Spaß auf der Weltreise mit Christian Göbel. Bevor es in den Podcast geht. Ich freue mich sehr, dass unser langjähriger Partner GLL auch in diesem Jahr wieder an unserer Seite ist. Und zwar bei der Real Estate Mitteldeutschland am 24. Juni in Leipzig, dem größten Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und am 8. Juli beim Berliner Immobilienkongress. GLL begleitet Immobilienprojekte von Anfang bis Ende beim Erwerb, der Vermietung, dem Neubau und bei Investitionen. Als einer der weltweit größten Immobiliendienstleister deckt GLL den gesamten Lebenszyklus von Immobilien ab. Mit einer Kombination aus globaler Präsenz und lokalem Fachwissen bieten die Experten in Berlin und Leipzig umfassende Beratung für alle Immobilientypen, von Industrie über Einzelhandel bis hin zu Wohnimmobilien. Aktuelle Markteinblicke für Berlin und Leipzig finden Sie im neuesten GLL-Immobilienmarktbericht auf gll.de. Immobilieros Podcast im wunderschönen München. Wir sitzen quasi direkt auf der Theresienwiese. Mir gegenüber sitzt Christian Göbel. Wir trinken kein Bier. Von Manova Partners herzlich willkommen.
Ja, schön, dass Sie hier sind.
Gut. Wunderbarer Blick. Also man hat sogar hier Alpenpanorama. Sehen Sie das überhaupt noch, wenn Sie hier Meetings machen? Oder?
Ja, wir sehen es, allzumal wir auch erst vor einem Jahr in diese Räumlichkeiten umgezogen sind. Davor waren wir auf der anderen Seite der Theresienwiese. Wir suchen also immer die Nähe zum Oktoberfest. Und hatten da allerdings nur den Blick auf die Theresienwiese. Jetzt sehen wir sozusagen über die gesamte bayerische Alpenlandschaft und ja, sind glücklich bzw. fühlen uns geehrt, dass wir so einen Blick jeden Tag genießen dürfen.
Ja, sehr, ist wirklich wunderschön. Wir haben es gerade schon in unserem kurzen Kennenlernen-Vorgespräch gemacht. Ich hatte unlängst einen Interviewtermin mit Ihren Kollegen Florian Winkle und Alexander Kratzel. Herr Kratzel ist gerade in Amerika, wie mir verraten wurde. Wir sprachen auch über Startups. Und da sagten die beiden, ja, das trifft für uns so ein bisschen zu und dann eben auch wieder nicht. Denn Manova Partner ist ein Startup und ist es auch wieder nicht. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen.
Ja, klar. Ja, das Unternehmen Manova Partner gibt es an sich erst in dieser Form seit dem 1. Dezember 2024. Nichtsdestoweniger managen wir knapp 12 Milliarden Euro in Assets under Management. Das machen wir in Europa, USA, Lateinamerika, Australien, haben auch ein Büro in Korea. Und das ist natürlich jetzt nicht innerhalb der letzten 4 Monate alles passiert, sondern beruht auf einem fast 25-jährigen Track Record. Im Jahr 2001 wurde ein Unternehmen namens GLL Real Estate Partner gegründet, ins Leben gerufen. Dieses Unternehmen entwickelte sich relativ schnell zu einem der führenden Boutique Investment und Asset Manager, der in erster Linie für institutionelle Anleger im europäischen und amerikanischen Ausland investierte. Dieses Unternehmen wurde dann 2018 an den großen australischen Finanzkonzern Macquarie verkauft. Das gesamte Unternehmen wurde integriert und operierte dann knapp 6 Jahre als Bestandteil der Asset Management Sparte dieses australischen Konzerns. Im Rahmen einer strategischen Entscheidung von Macquarie als auch sozusagen unseres Asset Management Teams kam es dann dazu, dass wir uns aus dem Macquarie-Konzern ausgliederten bzw. im Rahmen eines Management-Buyouts uns von Macquarie trennten. Allzumal auch wir der Meinung waren, dass wir jetzt wieder als Boutique-Unternehmen, unser Slogan ist Proudly Boutique, sehr viel besser aufgestellt sind, um sowohl unsere Bestandsinvestoren, aber auch zahlreiche potenzielle neue Investoren mit den Dienstleistungen sozusagen zu bedienen, neue Produkte anzubieten, als wenn wir in so einem großen Konzern aufgehoben sind.
Aber Sie sitzen in direkter Nachbarschaft.
Wir sitzen weiterhin in direkter Nachbarschaft, haben auch weiterhin ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Macquarie. Allerdings sind unsere Kollegen von Macquarie nur noch zur Untermiete bei uns von Manova Partners hier in diesem Gebäude. Ja.
Sehr schön. Wie viele Mitarbeiter hat Manova?
Manova hat fast 160 Mitarbeiter. Davon sitzen knapp 80 hier in unserer Hauptniederlassung in München. Wir haben insgesamt 18 Büros, an sich ganz interessant, denn einer der großen sozusagen Unterschiede zwischen uns und vielen anderen Mitstreitern in diesem Markt ist, dass wir uns mit dieser Entscheidung eben Boutique zu werden, nicht nur ganz signifikant gegen den Trend im Markt entwickeln. Man sieht ja, wie alle mehr oder weniger konsolidieren, wie alle Unternehmen nur noch größer werden. Wir machen an sich das absolute Gegenteil. Wir haben uns ganz bewusst entschlossen, wieder kleiner zu werden, wieder Boutique zu werden und dennoch mit einem fast Global Footprint. Das heißt also, diese 160 Mitarbeiter sitzen in 18 Büros. Wir sind in 23 Ländern aktiv und diese Büros sind tatsächlich also in Europa, in den USA, wo wir 30 Mitarbeiter haben, in Lateinamerika. Wir haben dort Büros in Mexiko und in Chile, als auch, wie gesagt, in Australien und Korea ansässig.
Und hier in München laufen die Fäden aus allen Büros zusammen? Oder wie stelle ich mir das im täglichen Doing vor?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also in der Tat ist hier unsere Hauptniederlassung und ein Großteil des Senior Management sitzt in München. Wir haben auch einen Großteil unseres Backoffices und nichtsdestoweniger haben wir einige größere Büros, in denen wir auch viele verschiedene Teile unserer Dienstleistungen abbilden, sowohl Front Office als auch Back Office. Ja, wir haben zum Beispiel ein relativ großes Büro in Luxemburg. Ja, Wir haben zum Beispiel ein größeres Büro in Florida, wo wir knapp 14 Personen sitzen haben, sowohl Investment, Asset Management als auch die Fund Management, Fund Operation, Backoffice-Leistungen tätigen. Wir haben auch ein größeres Büro in Santiago de Chile, in dem wir viel Backoffice-Tätigkeiten für unsere lateinamerikanischen Aktivitäten darstellen. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass nur in München die Entscheidungen getroffen werden. Ganz im Gegenteil, ich leite zusammen mit dem Florian Winkler das Unternehmen Manova Partners, bin selber in Paris ansässig, lebe also in Paris und bin aber dennoch, weil natürlich ein Großteil unseres Teams hier oder ein derartiges großes Team in München sitzt, viel in München.
Okay, und den Rest der Zeit fliegen Sie durch die Welt, oder?
Und bin aber, würde ich sagen, knapp 180 Tage im Jahr unterwegs. Ja, allzumal wir eben sehr, sehr viele Büros haben, allzumal wir eben in so vielen Ländern und Märkten unterwegs sind, wie gesagt, in knapp 23 Märkten, und so verbringe ich viel Zeit mit unseren Teams, wie man so schön sagt, on the ground. Ich verbringe viel Zeit, mich mit Investitionsmöglichkeiten auseinanderzusetzen, mit sich wandelnden Märkten, und dann verbringen wir aber auch einige Zeit zusammen mit unseren Investoren, Märkte zu besuchen, ja, oder auch Investoren zu besuchen. Ein Großteil unserer Investoren sind aus Deutschland. Ich würde sagen, knapp 75% unserer Investoren sind aus Deutschland. Aber wir haben zunehmend mehr internationales Kapital. Davon haben wir einiges an Kapital aus Südeuropa, zum Beispiel von spanischen institutionellen Versicherungen, Pensionskassen. Wir haben mittlerweile auch lateinamerikanisches Kapital. Wie man sich vorstellen kann, haben wir das Büro in Korea auch aus einem gewissen Grund aufgemacht und haben innerhalb der letzten Jahre auch einiges an institutionellem Kapital aus Korea gewinnen können, mit dem wir mehrere Milliarden an Club-Deals schon getätigt haben.
Mhm. Da schließen sich jetzt für mich, bevor wir näher einsteigen, erstmal zwei Fragen an. Sie haben gerade gesagt, Sie sind da unterwegs, Sie gehen da sehr genau in die Märkte rein. Wie machen Sie das, den Switch im Kopf?
Ich persönlich?
Ja, weil es ist ja schon viel Input.
Tja, eine gute Frage. Ich glaube, das ist so genau das, was besonders Spaß macht in diesem Beruf. Ich glaube, wenn man sich für Immobilien, wenn man sich für Veränderungen interessiert, wenn man sich für Stadtplanung interessiert, wenn man sich für Architektur interessiert, macht es besonders Spaß, vor Ort zu sein und sich immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, ja, wo wird denn der nächste Central Business District in dieser Stadt sein? Ja, an welcher Stelle sollte man Einzelhandel bauen? An welcher Stelle sollte man nicht Einzelhandel bauen? In den letzten Jahren haben wir viel Logistik gemacht. Auch da ist so ein bisschen die Frage, wo sind denn sozusagen die großen sozusagen Logistikgebiete? Was ist der nächste wo ist der nächste Logistik Business Park? Und das macht mir besonders viel Spaß, ja, sowas sozusagen nicht nur am Desktop zu erleben, sondern das auch in diesen ganzen verschiedenen Märkten erleben zu dürfen. Und dann bin ich weiterhin der Meinung, trotz der Vorteile von Hybrid Working, dass so In-Persona-Meetings einfach nicht zu ersetzen sind. Und ich tue mir sehr schwer mit dem Gedanken, ein Team, was global aufgestellt ist, aus einem Ort heraus zu managen. Ich glaube, man muss immer wieder vor Ort sein, man muss sich immer wieder mit den Personen treffen. Es kommen natürlich viele meiner Kollegen immer wieder nach Europa, nach Paris oder nach München, wo ich die Möglichkeit habe, sie zu treffen. Aber wenn man ein globales Team hat, dann muss man dort immer wieder vor Ort sein und mit den Personen Zeit verbringen, und zwar auch vor Ort, und zwar auch in deren Märkten, in deren Kultur, in den Büros, in denen diese Personen arbeiten. Mir persönlich macht das wahnsinnig viel Spaß, und so kann ich eben auch das, was mir sozusagen so viel Spaß macht, eben dieses, den Wandel der Zeit, den Wandel der Städte, den Wandel der Immobilienlandschaft mit meinem Beruf sehr gut verbinden.
So, jetzt sind Sie ja eigentlich der perfekte Mann für die Vogelperspektive auf Deutschland. Wir sehen gerade eine Immobilienbranche, die sich sehr, sehr schwer tut. Wir wollen jetzt nicht die ganzen Probleme alle wieder durchdeklinieren. Ich glaube, die kennen wir beide alle und die kennen auch alle Hörer des Podcastes. Sie sind jetzt in der ganzen Welt unterwegs. Jammert Deutschland zu viel? Geht es uns eigentlich noch viel zu gut? Oder ist die Krise wirklich ernst zu nehmen? Oder schätzen Sie das doch mal ein?
Ja, Tja, also Sie sprechen gerade von der Vogelperspektive. Also ich meine, wir leben in einer sich sehr, sehr schnell wandelnden Zeit. Und gerade in diesen Wochen oder Monaten ist es doch schon sehr beeindruckend, wie viel wir über Trump sprechen und wie viel unseres täglichen Geschehens oder das zumindest wahrgenommene tägliche Geschehen derzeit aus den USA kommt. Jetzt kann man über die Vor- und Nachteile von Trump lange diskutieren. Im Moment ist es aus meiner Sicht eher fragwürdig, welche Politik er da tatsächlich betreibt. Ich glaube aber auch, dass es einiges Gutes mit sich bringt. Und zwar ist, dass es Europa aufwacht, und dass Europa anfängt, sich um seine eigenen Themen, um seine eigenen Probleme zu kümmern. Ja, und da geht es von, was weiß ich was, politischen über wirtschaftliche oder verteidigungspolitische Themen, kommen viele, viele Themen auf uns zu. Ich glaube, dass wir in Deutschland einige Herausforderungen haben, die wir schon lange hätten angehen müssen. Mit Sicherheit ist es nicht zu spät, ja, dass wir diese Themen angehen. Aber in Europa müssen schon sehr, sehr viele Leute aufwachen, ja, und merken, dass mit dieser 9-to-5-Politik, mit dem Recht, ja, so ungefähr auf Arbeit, mit dem Recht auf ein Einkommen, wir so nicht weitermachen können. Ich glaube, wir müssen die nächste Generation dazu erziehen, dass harte Arbeit sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder hinterfragen müssen, dass Outperformance wieder mehr oder weniger in den Vordergrund gebracht werden muss. Und diese Kultur ist in vielen Teilen von Europa eigentlich verschwunden gegangen. Und wir haben weiterhin in Deutschland, glaube ich, viele Alleinstellungsmerkmale. Ich glaube, innerhalb unserer Industrie haben wir immer noch viele Competitive Advantages, aber die gehen uns langsam, aber sicher verloren. Und wenn wir nicht in der Kultur der nächsten Generation einiges verändern, dann werden wir die früher oder später abgeben müssen. Und unsere Nachbarn in den anderen Kontinenten, denen ist das nicht nur egal, die freuen sich, die schreiten voran. Und wir sehen ja, mit welchem Wachstum die voranschreiten, während hingegen unser GDP-Growth mehr oder weniger sehr, sehr übersichtlich mittlerweile geworden ist.
Sie sprechen gerade die anderen an. Wenn Sie jetzt sagen würden, dass es für, oder was wäre denn für Sie ein Beispiel, wo Deutschland sich was abgucken könnte?
Naja, also ich meine, ich sprach jetzt in erster Linie von natürlich asiatischen Märkten, von Indien, spreche von lateinamerikanischen Märkten. Das ist jetzt natürlich nicht ganz fair, denn ich meine, die kommen natürlich von einer anderen Basis. Und da es da natürlich das Wachstum sehr viel größer sein muss oder ist an sich normal, denn die haben sicherlich auf vielen Ebenen viel Nachholbedarf. Nichtsdestoweniger schauen wir uns die Wachstumsprognosen für Deutschland und für die USA an. Ja, und auch in den USA sind die Wachstumsprognosen sehr viel besser, als wir es hier in Deutschland haben. Und ich glaube schon, dass das auch mit gewissen kulturellen Einstellungen zu tun hat. Ja. Denn es gibt für das Unternehmertum in den USA einfach ganz andere Möglichkeiten, das zu leben, als wir es hier in Deutschland haben. Und das ist sicherlich mit einer der Gründe, warum es in Deutschland nicht so weitergeht.
Okay, jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen, Sie haben vorhin gerade Ihre Assets under Management skizziert. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass Logistik viel Wohnen. Retail, Sie sind in allen Assetklassen unterwegs?
Ja, also viel Wohnen kann man noch gar nicht sagen. Wir waren ursprünglich mal dafür, ich würde sagen, im Markt berühmt oder im Markt bekannt, dass wir uns sehr auf die Assetklasse Büro konzentriert hatten. Vor ein paar Jahren haben wir knapp 80% unserer gesamten Assets under Management in dieser Assetklasse Büro gehabt. Wir haben früher immer wieder mal das Thema Einzelhandel angefasst und vereinzelt Logistik. Das hat sich mittlerweile verändert. Auch heute machen wir noch viel im Bürobereich. Ich glaube, knapp 50% unserer Assets under Management sind in diesen Bürosektor investiert, haben allerdings viel in Logistik investiert. Gerade in den letzten 3-4 Jahren haben wir mehrere Milliarden in den Logistikbereich investiert, sowohl in Europa, USA als auch in Lateinamerika. Lateinamerika ist ein besonders spannender Markt, wenn es zum Thema Logistik kommt, denn gerade dort sehen wir signifikante Opportunitäten. Das Thema Einzelhandel haben wir, vernachlässigt ist das falsche Wort, aber wir haben deutlich weniger im Einzelhandel in den letzten Jahren gemacht, auch aus strategischen Gründen. Wir haben irgendwann mal gemerkt, man kann Einzelhandel schon oder man kann schon in Einzelhandel investieren, allerdings braucht man da tatsächlich Größe, man braucht dort Market Power, man braucht dort Scale um tatsächlich erfolgreich im Thema Einzelhandel unterwegs zu sein. Und so haben wir tatsächlich auch, wie Sie gesagt haben, etwas Wohnen gemacht, aber eher vereinzelt und überlegen uns gerade, ob wir strategisch nicht das Thema Wohnen ausbauen, allzumal wir uns auch schon von den Themen Büro und Logistik, die wir weiter ausbauen wollen, aber diversifizieren wollen.
Büro ist ja gerade so ein bisschen, nicht ein bisschen in der Krise, aber viele stimmen ja schon den Abgesang an. Wie gucken Sie auf diese Asset-Klasse? Also, weil Sie haben ja jetzt gerade gesagt, Sie haben sich auch da ein bisschen diversifiziert und Büros ein bisschen vernachlässigt. Jetzt sagen Sie gerade, Sie investieren weiter, dann wahrscheinlich nicht in deutsche Büros?
Ja, würde ich gar nicht so sagen. Also, ich glaube, Büro ist somit eine der spannendsten Asset-Klassen derzeit. Ich denke, man muss differenzieren und aufpassen. Ja, also mit Sicherheit gibt es viele Bürostandorte, vielleicht mit Sicherheit gibt es viele Büroobjekte, die den Anforderungen von Mietern nicht mehr genügen. Ja, die den Anforderungen von jungen Mitarbeitern nicht mehr genügen, die mehr oder weniger den ESG-Anforderungen nicht mehr genügen. Ja. Nichtsdestoweniger, und da trennt sich ganz signifikant die Spreu vom Weizen, gibt es auch zahlreiche Bürostandorte und Büroobjekte, in denen wir ganz signifikantes Mietwachstum sehen. Ja.
Und zum so muss man,
Schauen Sie sich Innenstadt München an. Ja, sobald Sie da ein modernes Bürogebäude haben, aber auch in guten Lagen in London, West End London oder auch in einigen Arrondissements von Paris oder auch in guten Lagen von New York, wie zum Beispiel dem Grand Central Submarket, da sehen Sie in den guten Objekten, in den Objekten, die diesen ESG-Kriterien sozusagen nachkommen, sehen Sie tatsächlich ganz, ganz signifikantes Mietwachstum und teilweise Mieten, die wir noch nie gesehen haben. Die sind mittlerweile so gestiegen. Und so muss man differenzieren, denn das Interessante ist, dass der Leerstand, den wir also in dem Büroimmobiliensektor sehen, der gewachsen ist, der signifikant gewachsen ist, an sich in allen Märkten mehr oder weniger ähnlich verteilt ist. Es sind knapp 30-40% dieser Märkte, in denen dieser Leerstand existiert. Und das ist eben in den alten Objekten, das ist in den Lagen, die einfach nicht mehr so gesucht werden. Und in diese 30-40% sollte man eben nicht investieren, beziehungsweise kann es nur, wenn man Strategien hat, das in Wohnen oder in andere Nutzarten zu verändern oder eben komplette sozusagen Refurbishment-Programme sich leisten kann oder sich leisten will. Schaut man sich aber sozusagen die besseren Standorte und die besseren Objekte an, und so würde ich hier fast von einer Dreiteilung des Marktes sprechen, die Top 30% an, dann sind das weiterhin besonders attraktive Investitionsmöglichkeiten. Und jetzt wird es besonders spannend, selbst in diesen Top 30% haben wir in den letzten Jahren eine ganz signifikante Korrektur im Markt gesehen. Und mit der sozusagen, mit dem Anstieg der Zinsen haben wir so eine unglaubliche Preiskorrektur in fast allen Märkten weltweit. Es gibt ein paar, die davon weniger betroffen sind. Interessanterweise in Lateinamerika. Dort haben wir sehr viel weniger sozusagen Abwertung gesehen, als wir es zum Beispiel in Europa oder in den USA gesehen haben. Aber gerade in diesen europäischen und US-amerikanischen Märkten war die Abwertung so signifikant, dass es besonders interessant ist, heute wieder in diese Objekte zu investieren. Und wir haben die Möglichkeit zu investieren. Wir haben Investoren, die derzeit antizyklisch investieren, antizyklische Strategien fahren. Und so ist es gerade besonders spannend in Märkten wie zum Beispiel Zentral- und Osteuropa oder auch Märkten wie Westküste der USA, Büroimmobilien in erstklassiger Lage anzukaufen, moderne Büroimmobilien in erstklassiger Lage anzukaufen. Und das machen wir gerade. Wir kaufen zum Beispiel gerade in Warschau. Wir kaufen gerade in San Mateo, südlich von San Francisco. Und das kaufen wir zu Anfangsrenditen beziehungsweise zu Preisen, die wir lange, lange nicht mehr in diesen Märkten gesehen haben. Und aus meiner Sicht sind das einzigartige Investitions sozusagen Chancen beziehungsweise derzeit ein einzigartiger Investitionszeitraum, in dem man sicherlich sehr, sehr gute Investitionen tätigen kann.
Okay. Also Sie sind, das klingt ja alles sehr, sehr positiv im Gegensatz zu vielen anderen, die wir gerade so im Markt sehen.
Naja, positiv. Also Die Frage ist, kann man noch in Büroimmobilien investieren? Ja, die Antwort aus meiner Sicht ganz klar ja. Es ist natürlich etwas komplexer. Ja, viele der Investoren oder viele der institutionellen Investoren und großen Family Offices haben viel in Büroimmobilien investiert, ja, haben hier sicherlich auch in vielen Fällen Objekte, in denen sie ganz signifikante Wertberichtigungen gesehen haben, die man vielleicht sogar auch veräußern muss, weil die eben nicht zu diesen Top 30% gehören. Und im derzeitigen Markt zu veräußern, ja, aufgrund dieser Preiskorrektur, ist natürlich alles andere attraktiv und sie müssen viele ganz signifikante Verluste mitnehmen. Ja. Und das ist natürlich tough. Ja, dazu kommt, und das hilft natürlich auch nicht für den Markt, dass wir gerade zum Beispiel in Deutschland natürlich viele Pleiten gesehen haben, ja, gerade von Entwicklungsunternehmen, die aus vielen verschiedenen Gründen, ja, sei es Anstieg der Kosten, sei es Anstieg der Zinsen und so weiter und so fort, hier nicht mehr weitermachen können. Und all diese Themen zusammen ergeben natürlich ein Bild, wo der ein oder andere sich fragt, kann man eigentlich in diese Assetklasse überhaupt noch investieren. Dazu kommt, dass viele der Institutionellen, der großen Institutionellen, ihre Büroquoten im Moment signifikant nach unten fahren, ja, weil sie sich auf andere Assetklassen konzentrieren, weil sie ihre Allokationen verändern, weil sie sowieso sich anschauen, wie viel sie derzeit aufgrund der gestiegenen Zinsen, aufgrund der Opportunitätskosten in Immobilien investieren wollen. Und so ist es. Deswegen will ich gar nicht zu positiv klingen. Es ist ein komplexer Markt.
Ja, aber es gibt ja trotzdem Investoren, die sozusagen Vertrauen in diese Assetklasse haben.
Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass wir derzeit knapp 1 Milliarde Euro an sogenannten Dry Powder haben. Dry Powder ist das Geld, was wir derzeit investieren können. Und von dieser 1 Milliarde an Dry Powder, würde ich mal sagen, sind 80% mehr oder weniger für Investitionen in Büroimmobilien vorgesehen. Ja. Und das ist besonders spannend, denn ein Großteil des Marktes hat derzeit nicht die Möglichkeit, in Büroimmobilien zu investieren. Und so glaube ich, wie ich vorhin gesagt habe, dass man hier jetzt besonders attraktive antizyklische Investitionen tätigen kann. Aber es ist ein schwieriger Markt. Ja. Und wenn man jetzt zu Investoren geht und sagt, man hat eine Büroimmobilienstrategie, ist es besonders herausfordernd, hier Gelder einzusammeln.
Die schreien wahrscheinlich nicht sofort Juhu.
Ja, es gibt viele, die würden wahrscheinlich sagen sofort, nein, wir sind überallokiert, ja, wir wollen unsere Allokation nach unten bringen. Und dann gibt es viele, die haben einfach viel Geld verloren, die könnten theoretisch, wenn sie wollten, aber sagen, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wenn wir mit diesen ganzen Verlusten umgehen. Dann gibt es viele, die sagen, wir haben allerdings auch noch einige Objekte im Bestand, deren Probleme wir erstmal lösen müssen, bevor wir weiteres Exposure suchen. Und dann gibt es aber, wie gesagt, einige, die schreien Juhu und sagen, let's go, lasst uns investieren. Denn gerade schon sozusagen in der letzten Krise zwischen 2009, 2010, 2011 haben diese oder viele dieser Investoren sehr, sehr interessante Investitionen getätigt und damit aber auch gute Renditen dann über die Haltezeit umgesetzt.
Also viel Erfahrung im Antizyklischsein gesammelt damals schon.
Ja, wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, nach oder mit der sozusagen Finanzkrise, gerade zwischen den Jahren 2009 und 2012, 2013 viel zu investieren. Wir haben damals auch sehr, sehr viel in den USA investiert. Ja. Und auch das ist, glaube ich, gerade ein sehr interessanter Zeitpunkt, um vielleicht wieder mehr Exposure in den USA zu suchen. Notabene, da tut einem natürlich die derzeitige Politik von Herrn Trump nicht. Ja. Aus guten Gründen. Ja, es gibt viele Investoren, die sich das Ganze erstmal anschauen. Redet sich die USA in die nächste Rezession oder nicht? Ja, wie geht man mit den Zinsen um? Ja? Heute liest man eher darum, wie geht Herr Trump mit der Notenbank beziehungsweise mit Herrn Powell um? Und so gibt es schon viele Investoren, ja, europäische, asiatische, kanadische Investoren, die sagen, wir sind erstmal auf einer Hold-and-See sozusagen Strategie und schauen uns an, was dort passiert. Es gibt aber auch viele, die sagen, auch das wird sich alles beruhigen. Ja, und viel davon, was der liebe Herr Trump gerade macht, ist Rhetorik. Ja, und gerade deswegen sollte man also diese signifikante Korrektur im amerikanischen Immobilienmarkt gerade ausnutzen.
Mhm. Sie haben ja einen Logistikfonds aufgelegt. Wir haben jetzt immer schon mal so ein bisschen, haben Sie anklingen lassen, dass Logistik bei Ihnen auch eine sehr große Rolle gespielt hat und auch weiterhin wahrscheinlich spielen wird. Der wird aufgelegt für Mexiko, richtig?
Wir legen gerade zwei Logistikfonds auf. Wir legen unseren zweiten europäischen Logistikfonds auf. Den ersten haben wir 2021 aufgelegt. Mit dem haben wir knapp 500 Millionen Euro in Europa in Logistikobjekte investiert und legen jetzt unseren ersten lateinamerikanischen beziehungsweise mexikanischen Logistikfonds auf. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir in den letzten Jahren viele Milliarden an Transaktionen im Logistikbereich getätigt haben. Vielleicht ein kurzer Exkurs zu der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind. Wir investieren über Fonds, wir investieren über Einzelmandate und wir investieren über sogenannte Club-Deals. Und gerade über Club-Deals und über Einzelmandate hatten wir in der Vergangenheit die Möglichkeit, viel Erfahrung in diesem Markt zu sammeln, haben an sich schon seit 2010 aktiv in den Logistikmarkt investiert. Und so sind diese beiden Fonds, die wir jetzt auflegen, bei weitem nicht sozusagen unsere ersten Logistikmandate. Wir haben also dementsprechend schon viel im Logistikbereich gemacht, aber es sind unsere ersten Logistikfonds.
Wie groß soll der Fonds werden in Lateinamerika?
Der lateinamerikanische Fonds, also beziehungsweise der mexikanische Logistikfonds, wird ein Fonds, in dem wir knapp 200 bis 300 Millionen US-Dollar an Eigenkapital einsammeln wollen. Dazu muss man sagen, der mexikanische Logistikmarkt ist in US-Dollar denominiert. Das ist besonders interessant. Damit gibt es also gerade für die nordamerikanischen Investoren kein FX-Exposure. Ja, und auch der US-Dollar ist für die internationalen beziehungsweise europäischen Investoren einfacher zu handhaben als ein mexikanischer Peso, mit dem sicherlich ein solches Produkt schwieriger wäre. Und hier, je nachdem, welches Kapital wir dafür einsammeln, werden wir über ein Leverage von 50-60% sprechen. Das heißt, wir wollen also insgesamt knapp 500-600 Millionen US-Dollar in den mexikanischen Logistikmarkt investieren.
Jetzt haben Sie ja aber gerade ausgeführt, Herr Trump spielt natürlich eine Rolle. Mexiko, wir kennen alle den Wunsch, da eine Mauer zu bauen. Wie groß ist denn da das Vertrauen? Wie sammelt sich denn gerade das Geld ein? Funktioniert das trotzdem gut? Also ich nehme an, dass die Lieferketten da natürlich, deshalb auch Logistik, da in der Nähe, nah an der amerikanischen Grenze wahrscheinlich sehr viel Potenzial haben.
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen in einer.
Ja.
Auch über diese Frage könnte man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde sprechen. Also das Interessante ist ja, dass der gute Herr Trump die Verträge mit Mexiko selber ausgehandelt hat, die er jetzt mehr oder weniger wieder neu überarbeiten will und so be it. Ich denke, das ist weniger dramatisch. Aus meiner Sicht wird der gute Herr Trump wahrscheinlich sich deutlich weniger Ärger mit seinen direkten Nachbarn einfangen wollen, als er es bereit ist, zum Beispiel das mit China oder mit anderen Märkten zu tätigen. Ja. Aber gut, man kann es derzeit nicht vorhersehen. Es ist aber relativ klar, oder zumindest sind sich viele der Volkswirte darüber einig, dass Mexiko einer der großen Gewinner ist in allen Sachen Offshore, in allen Sachen Nearshoring. Ja, es werden einfach viel der sozusagen Light Manufacturing und Light Assembly Produktion wieder zurückgebracht in die Nähe des Konsums. Und so ist Mexiko sicherlich einer der Märkte, der von dem Wirtschaftswachstum der Amerikaner profitieren wird. Man sagt auch, wenn die Amerikaner mehr oder weniger einen Schnupfen haben, dann haben die Mexikaner eine Lungenentzündung. Und dasselbe gilt auch andersrum. Wenn wir in den USA Wirtschaftswachstum sehen, dann geht es Mexiko besonders gut. Und das hat natürlich damit was zu tun, ja, dass die Kosten derzeit, ja, insbesondere Lohnkosten in Mexiko weiterhin, trotz der Tatsache, dass sie aufgeholt haben, Gott sei Dank aufgeholt haben, für die Bevölkerung, für die arbeitende Bevölkerung von Mexiko, immer noch signifikant hinter denen von den USA ist. Ja. Und es wird ja auch derzeit viel darüber diskutiert, ob die Amerikaner wirklich tatsächlich selber sich ihre iPhones bauen wollen, ob sie tatsächlich sich selber ihre Nikes nähen wollen, ob das tatsächlich die Langzeitstrategie ist, die die Amerikaner fahren wollen. Aber das sei mal dahingestellt. Aus unserer Sicht wird der mexikanische, insbesondere der mexikanische Light Industrial und der mexikanische Logistikmarkt ganz signifikant vom amerikanischen Wirtschaftswachstum profitieren. Und wenn man der Meinung ist, dass die Amerikaner weiterhin wachsen werden und dass es in den USA weiter vorangeht, dann wird das Mexiko gut tun. So, dazu kommt jetzt, ja, dass wir in wenigen Märkten auf der Welt so wenig Leerstand sehen wie in diesem mexikanischen Logistik- und Light Industrial Markt. Da sehen wir Leerstände von 1-2%. Und die Konsequenz ist, dass wir eben auch dort dann eben so signifikantes Mietwachstum sehen. Ja. Das ist einfach besondere, dass man damit einfach besondere Renditen, dass man damit besondere Ergebnisse erzielen kann. Und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum wir der Meinung sind, dass trotz der ganzen Rhetorik, ja, es derzeit ein guter Zeitpunkt ist, um in diesen Markt reinzugehen. Was auch speziell ist, und das ist, glaube ich, eben auch besonders am Manova Partners, ist, dass es eben auch wenige Asset Manager gibt, die wirklich den lateinamerikanischen Markt verstehen bzw. bespielen können. Wir sind seit 2007 in Lateinamerika unterwegs, haben 2007 unsere ersten Investitionen in Lateinamerika getätigt, haben mittlerweile fast 2 Milliarden US-Dollar an Transaktionen in Lateinamerika gemacht. In erster Linie in Mexiko, in Peru und in Chile. Ja. Haben viel im Bürobereich gemacht, ein bisschen im Einzelhandel, aber jetzt eben auch in den letzten Jahren viel mehr und mehr in Logistik. Allein in den letzten 24 Monaten haben wir fast 400 Millionen US-Dollar in den mexikanischen Logistikmarkt für verschiedene Einzelmandate für uns investiert. Und so haben wir dort ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wir haben dort einfach einen langjährigen Track Record und werden einfach auch nicht nur von internationalen Investoren, aber eben auch von den lokalen lateinamerikanischen Investoren sehr ernst genommen. Und das ist, und das hatte ich ja anfangs erwähnt, auch einer der Gründe, warum wir es mittlerweile geschafft haben, in Lateinamerika Investoren zu gewinnen, beziehungsweise in Lateinamerika Equity Raising betreiben zu können und mit lateinamerikanischen Investoren zum Beispiel im US-amerikanischen Ausland zu investieren. Und davon gibt es von Unternehmen unserer Größe, von Unternehmen zum Beispiel aus Europa sehr, sehr wenig. Und das auch ist sicherlich auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal für uns, dass wir gerade in solchen Nischenmärkten wie in Lateinamerika eine der führenden Marktteilnehmer sind.
Mhm. Dann würde ich jetzt zum Schluss, ist es auch ein Nischenmarkt, ja oder nein? Südkorea, wir haben es am Anfang ganz kurz gehabt. Ich nehme an, von dort werden auch so, keine Ahnung, Japan, Singapur bespielt oder wie ist das dann so oder nur Südkorea oder was gehört da zu dem Büro? Was ist der Umkreis? Was ist der Sinn hinter dem Büro?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben 2015, 2016 ein Büro in Korea aufgemacht, allzumal wir damals festgestellt hatten, dass es sehr, sehr schwierig ist, koreanisches oder überhaupt asiatisches Kapital einzusammeln, ohne dass man vor Ort ist. Und auch das wieder ist aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer DNA. Ja. Wir operieren in 23 Ländern und haben in 18 dieser Ländern Büros. Und das, was uns ausmacht, das ist, dass wir in all diesen Büros lokale Investment und lokale Asset Manager haben. Das heißt, im Gegensatz zu vieler unserer Konkurrenten sourcen wir eben nicht aus. Wir machen nicht alles über lokale Operator. Und es ist gerade für unsere Investoren interessant, ja, dass wir in den Märkten, sei es in Warschau, sei es in Santiago, sei es an der Westküste oder sei es auch in Skandinavien, immer lokale Investment- und Asset Manager haben, die sozusagen die Historie haben, die das Netzwerk haben, die aber auch die Kultur in diesen Ländern vertreten. So. Und so haben wir auch in Korea, obwohl wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht in Korea investiert haben, ein Büro aufgemacht. Denn aus unserer Sicht war es klar, wenn wir in Korea Eigenkapital einwerben wollen, wenn wir in Korea mit Investoren zusammen arbeiten wollen, dann brauchen wir ein lokales Büro. Da müssen wir verstehen, wie die Koreaner sich aufstellen, wie die Koreaner sich organisieren. Wir müssen die Sprache sprechen, wir müssen den kulturellen Hintergrund verstehen. Ja. Und das war mit Sicherheit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, also wenn wir mit koreanischem Kapital investieren wollen, dann brauchen wir dort eine Niederlassung. Und das hat uns sehr, sehr gut getan. Wir haben mit koreanischen Institutionellen sowohl in Europa als auch in den USA, sowohl im Büro als auch in Logistik, viele Milliarden an Transaktionen tätigen dürfen und haben hier einen sehr, sehr guten Track Record. Wir haben für koreanisches Kapital viele gute Renditen erzielen dürfen. Im Moment sind auch viele der Koreaner eher auf so einer Hold-and-See-Strategie und überlegen sich gerade, wie sie in dieser nächsten Phase ihre Investitionen in Europa oder in den USA in die Märkte gehen wollen. Aber wir haben gerade jetzt mit dem Neuanfang von Manova Partners viel positives Feedback aus Korea bekommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit koreanischen Investoren sehr viel mehr machen wollen. Wir unterhalten uns aus Korea heraus mit Investoren in Singapur oder in Japan, aber ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe, wir haben dort keine Dependancen, wir sind dort nicht vor Ort und deswegen konzentriert sich unser koreanisches Team schon auch in erster Linie auf den koreanischen Markt.
Gut, so jetzt ist über eine halbe Stunde rum und es ist eigentlich sehr schade, dass es schon rum ist. Ich bin mir relativ sicher, wenn Sie Lust drauf haben, komme ich nochmal vorbei, weil das ist mega spannend.
Okay, gerne, gerne, vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für die Insights, Christian Göbel von Manova Partners und freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Ja, ich danke Ihnen. Schön, Sie hier in München zu haben.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.